anderthalbjähriger Sohn, der Levi, der hat ein Lieblingsbuch. Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat. Geschrieben von Werner Holzwart. Es ist ein ganz beliebtes Kinderbuch und die kurze Geschichte verläuft etwa so. Eines Morgens streckt der kleine Maulwurf seinen Kopf aus dem Maulwurfhügel und zack, landet eine Wurst mitten auf seinem Kopf. Der Täter nicht zu entdecken. Und so macht sich der kleine Maulwurf auf eine Reise von Tier zu Tier, um herauszufinden, wer ihm da eigentlich auf den Kopf gemacht hat. Es geht von der Taube zum Pferd, zum Hasen, zur Ziege, zur Kuh, wo er ganz besonders froh ist, dass sie es nicht gewesen war, die ihm auf den Kopf gemacht hat, und zum Schwein. Aber alle sagen Nein und beweisen ihm das in Wort und Tat. Ich? Nein, wieso? Ich mach so. Erst zwei Fliegen, zwei echte Spürnasen im wahrsten Sinne des Wortes, die finden dann heraus, wer es war. Hans Heinrich, der Metzgershund. Wie du mir, so ich dir, denkt sich der Maulwurf. Und pling, landet ein Mini-Würstchen auf Hans Heinrich. Ein Buch, das unseren Levi fasziniert. Aktuell sicher mehr wegen der eindrucksvollen Bilder als wegen der Storyline. Aber ich erzähle diese Geschichte heute Morgen, weil ihr, wie ich finde, eine ganz spezielle Frage zugrunde liegt. Eine Frage, die auch unserem Bibeltext heute Morgen zugrunde liegt. Was tun, wenn mir einer auf den Kopf gemacht hat? Oder mal losgelöst von dem Kinderbuch, was tun, wenn einer an mir schuldig geworden ist? Wenn mir einer wehgetan hat, wenn mich einer verletzt hat? Der Text, über den wir heute Morgen gemeinsam nachdenken wollen, steht im Matthäusevangelium, Kapitel 18, die Verse 21 bis 35. Und ich werde den Text gemeinsam mit uns abschnittweise durchgehen. Ich lese uns zunächst die ersten beiden Verse. Und wie alle Verse lese ich diesen Text nach der Neuen Genfer Übersetzung. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er gegen mich sündigt? Siebenmal? Nein, gab Jesus ihm zur Antwort. Nicht siebenmal, sondern 77-mal. Petrus geht es wohl ähnlich wie dem kleinen Maulwurf. Wir können davon ausgehen, dass ihm keiner auf den Kopf gemacht hat, aber er fragt Jesus konkret nach dem Thema Vergebung. Wahrscheinlich, weil jemand an ihm schuldig geworden ist. Wobei wir nicht wissen, wir erfahren nicht, was da vorher konkret vorgefallen ist. Petrus ist nun schon eine ganze Weile mit Jesus unterwegs und er weiß, dass dieses "Wie du mir, so ich dir", das ist ja quasi die Pointe von dem Buch vom kleinen Maulwurf. Er weiß, dass dieses "Wie du mir, so ich dir", dass das nicht zu dem passt, was Jesus seinen Jüngern gelehrt hat zu beten. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und ja nicht nur gelehrt hat zu beten, sondern auch dementsprechend zu handeln. Wir können das nachlesen in Matthäus 6, 12 Kapitel vor unserem Bibeltext heute Morgen. Ich finde diese Frage, die Petrus hier stellt, richtig mutig. Und gut, dass er sie stellt. Herr, wenn du willst, dass wir einander vergeben, dann wie oft? Es muss doch auch irgendwo eine Grenze geben. Ein Moment, wo man sagen kann, jetzt ist auch mal gut. Ich lade uns ein, diese Frage heute Morgen mit Petrus gemeinsam zu stellen. Herr, wie oft muss ich meine Mitmenschen vergeben? Wenn mir einer die Vorfahrt nimmt im Verkehr, wenn mein Chef mir unmöglich viel Arbeit auftischt, wenn mir einer aus der Familie ins Gesicht lügt, wenn mich einer meiner Freunde links liegen lässt, wenn mich einer aus der Gemeinde mit seinen Worten verletzt? Wie oft soll ich denn vergeben? Wann ist denn dann auch mal gut? Wo ist denn dann mal eine Grenze? Reicht 7-mal? Das ist ja der Vorschlag, den Petrus hier macht. Und ich finde diesen Vorschlag, ehrlich gesagt, schon ziemlich hoch. 7-mal. Dazu müssen wir wissen, dass die jüdischen Rabbinen, also die jüdischen Theologen, die jüdischen Lehrer zur damaligen Zeit eine Antwort auf diese Frage hatten. Die Antwort lautete damals: 3-mal. 3-mal sollst du vergeben, wenn dir einer schuldig wird. Und Petrus, der ist nur eine Weile mit Jesus unterwegs und denkt sich vielleicht, ja, da packe ich mal lieber noch ein bisschen was drauf. 7-mal, das müsste es doch sein. Wenn mir jemand schuldig geworden ist, wenn mich einer verletzt, wenn mir jemand eine Wunde zufügt, dann finde ich, ist doch die Frage nach einer Grenze durchaus berechtigt. 7-mal, das ist schon ziemlich hoch. Und Jesus, der sagt nein, nicht 7-mal, sondern 77-mal. Ich kann mir vorstellen, dass es Petrus in diesem Moment die Sprache verschlagen hat, dass ihm die Kinnlade runtergefallen ist. Ich sage hier schon 7-mal und du? 77-mal? Also wenn wir das mal übersetzen, wir wissen, die Zahl 7 hat eine besondere Bedeutung, da gibt es keine Grenze, grenzenlos. Aber Jesus belässt es nicht bei dieser Antwort. Ich finde, er holt noch mal viel tiefer aus und macht etwas deutlich, das bis jetzt noch gar nicht im Blick war. Und ich lese uns dazu die nächsten 5 Verse. Darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien: Hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Man könnte jetzt ja als Petrus die Frage stellen: Hast du mich eigentlich verstanden, Jesus? Es ging mir doch um die Frage der Beziehung von Mensch zu Mensch. Ich wollte doch wissen, wie oft ich meinem Mitmenschen vergeben soll. Jesus holt tiefer aus. Letztlich macht er mit dem ersten Teil seines Gleichnisses deutlich: Petrus, deine Frage ist auf einer Ebene unterwegs, auf die ich erstmal noch gar nicht hinaus will. Im Blick auf die Frage nach Vergebung geht es erstmal um eine ganz andere Ebene, eine andere Beziehungsebene. Und zwar eine tiefere Ebene, ja die entscheidende Ebene. Um diese tiefere und entscheidende Ebene geht es Jesus im ersten Teil dieses Gleichnisses. Ein König möchte mit seinen Dienern abrechnen. Unter den Dienern haben wir uns jetzt keine buckligen, armen Menschen vorzustellen, sondern die Diener sind hier schon hohe Beamte, also Beamte eines durchaus hohen Ranges. Und im Zuge dieser Abrechnung wird jetzt einer zu ihm gebracht, der ihm 10.000 Talente schuldig war. In der Auslegung ist man sich einig, das ist eine unbezahlbar hohe Summe. Die Zahl 10.000 gilt im griechischen Denken als mit die größtmöglich denkbare Zahl und die Denare, das war die größtmögliche Geldeinheit zur damaligen Zeit. Also die Bezahlung dieser Summe ist quasi größtmöglich unmöglich, nicht zu schaffen. Wenn wir den damaligen Tageslohn mal mit unserem Mindestlohn, den wir heute in Deutschland bekommen, gleichsetzen und das mal umrechnen, dann wären das heute 4.250.000.000 Euro. 4.250.000.000 Euro. Ich weiß nicht, ob einer von euch diese Summe heute Morgen aufbringen kann. Ich als Theologiestudent kann es jedenfalls nicht. Falls jemand doch so viel Geld in der Hosentasche haben sollte, freuen wir uns, wenn das natürlich nachher bei der Kollekte dann auch zum Ausdruck kommt. Spaß beiseite. Auch der Diener des Königs konnte diese Summe unmöglich bezahlen. Das geht nicht. Also fordert der König die Schuldhaft. Der Diener soll zusammen mit seiner Frau und mit seinen Kindern in Schuldhaft. Das war damals so üblich, nach dem römischen und auch nach dem hellenistischen Gesetz. Wenn einer seine Schulden nicht abbezahlen konnte, dann ging es in die Schuldhaft, um damit rückwirkend Schulden abzubezahlen. Und wenn er dann sagt, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen, dann drückt er damit nur seine ausweglose Situation aus. Er kann nicht. Es ist ein Angstschrei. Das Letzte, auf das er jetzt vielleicht noch irgendwie hoffen könnte, aber nur mit einem riesigen Wohlwollen seitens des Königs, wäre ein Zeitaufschub. Noch ein klein bisschen Zeit, quasi eine Galgenfrist, bevor es dann für den Rest seines Lebens in Schuldhaft geht. Und nicht nur für ihn, auch seine Frau und seine Kinder müssen mit und der Besitz wird verkauft. Auswegslos diese Situation, hoffnungslos. Es handelt sich ja jetzt nicht um eine Geschichte, die so geschehen ist. Jesus erzählt hier ein Gleichnis. Wenn Gott anfinge abzurechnen. Petrus und den Jüngern damals war klar, wenn Gott anfinge abzurechnen, dann wäre da nichts, was wir vor diesem heiligen Gott Israels einreichen könnten. Nichts, was wir vorweisen könnten. Nichts, um unser Getrenntsein von Gott und um unsere Schuld, die wir in unserem Leben getan haben, irgendwie ansatzweise abzubezahlen. Wenn Gott anfinge abzurechnen. Wenn Gott anfinge abzurechnen mit mir, Jonas Decker, dann wäre da nichts, was ich einreichen könnte. Nichts, was ich vorweisen könnte. Kein Guter. Nichts. Weil ich genau weiß, dass ich vor dem heiligen Gott, dem König, schuldig geworden bin. Und zwar ihm gegenüber, meinen Mitmenschen gegenüber, meiner Umwelt gegenüber und letztlich auch gegenüber mir selbst. Wie der Diener in diesem Gleichnis stehe ich mit leeren Händen da und gehe auf die Knie. Ich habe nichts zu erwarten. Und der König, wie reagiert er jetzt? Entgegen aller Erwartungen. Entgegen aller Erwartungen. Die Jünger haben als Hörer des Gleichnisses erwartet, dass es für diesen Diener zur Schuldhaft kommt. So hat es ja auch angekündigt, der König. Und es war normal für die Zeit. Wir denken als Leser der Geschichte bis dahin das Gleiche. Und selbst der Diener selbst erwartet höchstens noch, allerhöchstens noch, eine Galgenfrist. Der König aber hat Mitleid mit ihm, lässt ihn frei und die Schuld erlässt er ihm. Die 4.250.000.000 Euro verpuffen. Wow. Dieser König sprengt die Erwartungen damals wie heute. Wir haben am Anfang vielleicht mit Petrus zusammen die Frage gestellt, wie oft sollen wir denn vergeben? Wir haben damit quasi nach der Quantität der Vergebung gefragt. Aber Jesus geht es mit diesem Gleichnis erst einmal um was ganz anderes. Es geht ihm nicht um die Quantität, es geht ihm um die Qualität von Vergebung. Und die Vergebung des Königs, also die Vergebung Gottes, übersteigt unsere Erwartungen, sie übersteigt unseren Verstand. Sie ist grenzenlos und sie gilt jedem von uns genauso wie dem Diener. Gott vergibt auch dir. Diese Zahl der 4.250.000.000 Euro ist eine Zahl. Und wir wissen, Zahlen haben immer ihre Grenzen. Es geht nicht darum, dass wir unsere Schuld vor Gott irgendwie zählen müssten oder in Zahlen ausdrücken müssten. Es geht auch nicht darum, dass wir das irgendwie miteinander vergleichen könnten, sondern im Blick auf diese Zahl haben wir alle eins gemeinsam. So wie der Diener vor dem König können wir unsere Schuld vor Gott nicht bezahlen, nicht abarbeiten, nicht auslöschen. Nein, wir können nur mit leeren Händen dastehen, auf die Knie gehen und aufgrund von seiner Barmherzigkeit, seiner Gnade, Vergebung empfangen. Das ist die tiefe Ebene, das ist die entscheidende Ebene, die entscheidende Beziehungsebene, auf die Jesus den Petrus und so auch uns heute Morgen führt. Gott vergibt auch dir und mir. Gottes Barmherzigkeit gilt dir und mir, ohne dass wir dafür irgendetwas tun müssten, geschweige denn könnten. Nein, nur mit leeren Händen dastehen und empfangen. Und dann erst geht das Gleichnis weiter. Und wir kommen zur zwischenmenschlichen Beziehungsebene und zum dritten und abschließenden Teil unseres Bibeltextes. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte: Bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an: Hab Geduld mit mir. Ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm: Du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Gerade eben noch, entgegen aller Erwartungen, entgegen aller Hoffnung, beschenkt. Nicht nur mit einem riesen Wohlwollen, nein, mit etwas viel Tieferem, mit Barmherzigkeit, mit Gnade, heißt es dann: Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er auf einen anderen Diener. Wörtlich übersetzt einen Mitdiener, also einen Kollegen, einen Menschen, der auf Augenhöhe mit ihm unterwegs ist, im Gegensatz zum König. Und der schuldet ihm 100 Denare. Wenn wir das mal mit den gleichen Zahlen von eben auch wieder umrechnen, dann sind das 7.500 Euro. Das ist keine Lappalie. Und doch nichts im Vergleich zu den Schulden, die ihm gerade erlassen worden sind. Das ist ein Riesenunterschied. Und dann heißt es, er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte: Bezahle, was du mir schuldig bist. Ich habe dieses Gleichnis mal mit meinem Teamkreis durchgesprochen und wir haben das auch mal so ein bisschen nachgespielt. Und dann hat eine Teenagerin an dieser Stelle gesagt: Was für ein... Und dann kam ein Wort, wo ich persönlich mir mal überlegt habe, das will ich in der Predigt nicht sagen. Ihr könnt euch vorstellen, es war nichts Nettes. Aber ich erzähle trotzdem etwas von dieser Reaktion, weil sie etwas so wunderbar auf den Punkt bringt. Man kann das nicht nachvollziehen, was der Diener hier macht. Was soll das? Gerade noch beim König, statt mit viel Wohlwollen eine Galgenfrist noch irgendwie zu bekommen, auf die er irgendwie gehofft hat. Nein, viel mehr zu bekommen, nämlich Barmherzigkeit, Vergebung der Schuld. Und dann diese Bitte des anderen Dieners, die wortwörtlich auch im Griechischen identisch ist mit seiner eigenen vor ein paar Minuten, wenn es überhaupt Minuten waren, lässt er seinen Kollegen ins Gefängnis werfen, in Schuldhaft. Was? Man erwartet doch irgendwie einen Outcome, dass er rauskommt und sagt, weißt du was, mir ist gerade so unendlich viel vergeben worden und ich konnte gar nichts dafür tun. Die 100 Denare, die erlasse ich dir, heute ist mein Tag. Dass irgendwie dieser enge Griff, der dann noch zum Würgegriff wird, dass der sich weitet in eine Umarmung und der sagt, ich vergebe dir. Bewegt von der Barmherzigkeit des Königs, seinem Kollegen barmherzig begegnen. Das wäre es doch gewesen. Bewegt von der Barmherzigkeit des Königs, seinem Kollegen barmherzig begegnen. Aber das macht unser Diener hier nicht. Die anderen Diener in unserem Gleichnis sind darüber genauso entsetzt wie wir wahrscheinlich. Sie haben das Geschehen mitverfolgt, können es nicht fassen und geben dem König Bescheid. Und die Wandlung, die der König macht, ist jetzt auch interessant. Es hieß vorhin noch, er war voller Mitleid. Und es heißt jetzt, voller Zorn. Voller Zorn über seinen Diener, der ihn maßlos enttäuscht hat. Und er übergibt ihn den Folterknechten. Ich denke, wir müssen noch mal kurz zurück. Wenn man diesen Teil der Geschichte mal abkoppelt von der Vorgeschichte, also das, was hier zwischen den beiden Dienern geschieht, mal für sich betrachtet, für sich stehen lässt, dann will hier einer sein Geld zurück. 7.500 Euro. Das ist nicht wenig. Die Art und Weise, wie er es zurückfordert, ist für unseren westeuropäischen Standard heute vielleicht etwas ruppig, aber in der Sache, da will hier einer sein Geld zurück. Eine ganz gewöhnliche Geschichte, könnte man sagen. Wenn nicht kurz vorher diese ganz außergewöhnliche Geschichte mit diesem ganz außergewöhnlichen König gewesen wäre. Die Frage bei so einem Gleichnis, und wenn Jesus ein Gleichnis erzählt, ist ja immer, wo stehen wir da eigentlich in diesem Gleichnis? Wo stehe ich, Jonas Decker, eigentlich in diesem Gleichnis? Und die Frage nach Vergebung oder die Frage, wenn ein anderer Mensch mir etwas schuldig geworden ist und ich mich frage, wie gehe ich denn damit um? Das ist ja immer eine zutiefst persönliche Frage, die bei jedem von uns anders ist. Wir reagieren auf Dinge, die uns Menschen tun, unterschiedlich. Und ich lade dich ein, jetzt am Ende dieser Predigt einmal in die Rolle des kleinen Maulwurfs zu schlüpfen. Und zwar in die Rolle des kleinen Maulwurfs, der jetzt eine etwas andere Geschichte erlebt, als die, von der ich vorher erzählt habe. Die heißt, vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wie er mit dem umgehen sollte, der ihm auf den Kopf gemacht hat. An einem Morgen streckte der kleine Maulwurf seinen Kopf aus seinem Maulwurfhügel. Und zack, landete eine braune, runde Wurst direkt auf seinem Kopf. Der Täter nicht zu entdecken. Und so macht sich der kleine Maulwurf auf eine Reise von Tier zu Tier, um herauszufinden, wer ihm da eigentlich auf den Kopf gemacht hat. Von der Taube zum Pferd, zum Hasen, zur Ziege, zur Kuh, wo er ganz besonders froh ist, dass sie es nicht gewesen war, und zum Schwein. Aber alle sagen nein und beweisen ihm in Wort und Tat, ich? Nein, wieso? Ich mach's so. Erst zwei Fliegen, zwei echte Spürnasen finden dann heraus, wer ihm da eigentlich auf den Kopf gemacht hat. Hans Heinrich, der Metzgershund. Gerade wollte er sich auf den Weg zu ihm machen, da kam ihm Bauer Hans entgegen. Na, kleiner Maulwurf, was ist denn los? Du siehst so wütend aus. Bin ich auch. Hans Heinrich hat mir auf den Kopf gemacht. Wenn ich den erwische, dann kann er was erleben, dieser alte... Na, 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 kleiner Maulwurf. Weißt du eigentlich, dass ich dich durch und durch kenne? Ja klar, du bist ja Bauer Hans. Du weißt um alles, was hier läuft. Genau. Und ich weiß, dass Hans Heinrich dir auf den Kopf gemacht hat. Und das finde ich gar nicht gut. Das war wirklich nicht in Ordnung. Aber ich weiß auch, dass du, kleiner Maulwurf, mit deinen vielen Maulwurfhügeln schon viele andere Tiere auf dem Bauernhof zum Stolpern gebracht hast. Sie sind hingefallen und sie haben sich wirklich wehgetan. Und weil du so kurzsichtig bist, trampelst du übrigens auch ganz schön viel auf den kleinen Insekten rum. Und weißt du was? Eigentlich müsste ich dich dafür vom Hof werfen. Aber ich habe Mitleid mit dir. Ich vergebe dir. Danke, lieber Bauer Hans. Wie habe ich das verdient? Gar nicht. Gar nicht. Du kannst dir das nicht verdienen. Aber weißt du was? Bevor du jetzt gehst, eine Sache noch. Wie ich dir vergeben habe, so habe ich auch Hans Heinrich vergeben. Was er verbockt hat und übrigens auch allen anderen Tieren, was sie jeweils verbockt haben. Bewegt von der Barmherzigkeit des Bauer Hans ging der kleine Maulwurf zu Hans Heinrichs Hütte und setzte sich neben den schlafenden Hund. Nachdem Hans Heinrich ausgeschlafen hatte, kamen die beiden ins Gespräch. Hans Heinrich, du hast mir auf den Kopf gemacht. Was, ich? Ja, du. Und das ärgert mich. Und weißt du was? Das ekelt mich an. Kleiner Maulwurf, das tut mir leid. Das war keine Absicht. Ja, wie keine Absicht? Nein, echt, ich wollte das nicht. Ich habe nicht gesehen, dass du deinen Kopf aus der Erde gestreckt hast. Sorry. Sorry, das tut mir echt leid. Ich hoffe, dass wir beide trotzdem weiter auf diesem Bauernhof miteinander auskommen können. Ich weiß nicht, sagt der kleine Maulwurf. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Dein Haufen hat schon Spuren hinterlassen. Drei Tage später streckte der Maulwurf seinen Kopf aus der Erde, ging zu Hans Heinrich und fiel ihm um die Pfoten. Ich vergebe dir, lieber Hans Heinrich, und ich habe mir das überlegt. Vergebung, ich denke, das kennen wir, das lässt sich nicht erzwingen. Das kann man nicht einfach mal so eben machen. Wenn mir einer schuldig geworden ist, wenn mir einer wehgetan hat, wenn etwas wirklich eine Wunde gerissen hat, das kann man nicht einfach mal so eben machen. Und manchmal braucht Vergebung echt eine ganze Menge Zeit. Und ich glaube, da ist das Gleichnis auch bewusst ein bisschen überspitzt, dass sich das da alles in wenigen Minuten abspielt. Manchmal braucht Vergebung Zeit. Manchmal ist es eine ganz schön lange Reise. Aber ich denke, Vergebung keimt da auf und wächst da, wo sie auch erfahren wird, wo sie zunächst empfangen wird. Mit und in Jesus Christus erfahren wir sie, empfangen wir sie. Mit und in Jesus Christus erfahren und empfangen wir Barmherzigkeit, seine Gnade und Vergebung. Bewegt von dieser Barmherzigkeit einander barmherzig begegnen. Oder wenn man es konkreter ausdrückt, bewegt von Gottes Vergebung einander vergeben. Das ist meines Erachtens der Kern von diesem Gleichnis, was Jesus hier erzählt. Bewegt von Gottes Vergebung einander vergeben. Ohne zu rechnen. Ohne zu zählen. Wir haben jetzt eine Lobpreiszeit, eine Zeit, in der wir gemeinsam beten. Und ich lade dich ein, diese Zeit so für dich zu nutzen, wie es für dich gerade richtig ist. Wir singen ein erstes Lied, da heißt es: Allein deine Gnade genügt, die in meiner Schwachheit Stärke mir gibt. Ich gebe dir mein Leben und was mich bewegt. Allein deine Gnade genügt. Lass uns diese Zeit nutzen, uns entweder die Gnade Gottes zusprechen zu lassen oder sie anderen zuzusingen, um am Ende dieses Gottesdienstes bewegt von seiner Barmherzigkeit einander barmherzig zu begegnen. Amen.